Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wenn wir heute über Orang-Utans, Nasenaffen und Nebelparder reden, wenn wir uns die Lüneburger Heide, die Kölner Bucht und das Havelland näher ansehen und außerdem über die Agrarpolitik und unsere Einkäufe im Supermarkt sprechen, dann liegt das daran, dass wir uns im neuen Jahr um ein Thema kümmern, das im alten Jahr ziemlich vernachlässigt worden ist: der Schutz der Natur. Im Corona-Jahr sind viele von uns häufiger draußen in der Natur gewesen als sonst, sind öfter spazieren gegangen als vorher und haben vielleicht sogar aufmerksamer wahrgenommen, welche Tiere und Pflanzen um uns herum bzw. mit uns leben. Aber viele dieser Tier- und Pflanzenarten sind bedroht, was wiederum an uns Menschen liegt. Und deshalb freue ich mich sehr, heute zwei ausgewiesene Experten zu Gast zu haben, mit denen wir im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur darüber nachdenken wollen, wie wir die Artenvielfalt schützen können. Zugeschaltet aus Hamburg ist die Tierärztin Hanna Emde, die den Verein Nepada Wildlife gegründet hat und die sagt, wir haben die Zukunft selber in der Hand. Schönen guten Morgen, Frau Emde.
Schönen guten Morgen.
Und Konstantin Kreiser ist bei uns, Leiter globale und EU-Naturschutzpolitik beim Naturschutzbund Deutschland, der vor allen Dingen auch die Politik in der Pflicht zieht. Schönen guten Morgen, Herr Kreiser.
Guten Morgen.
Sie beide werden uns erzählen, wie das Abenteuer Artenschutz für Sie aussieht und was wir alle tun können, um die Vielfalt der Pflanzen und Tiere zu bewahren. Vor allen Dingen aber sind natürlich Sie beide offen für die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen auch für Ihre Beobachtungen und Anmerkungen, die Sie ins Gespräch einbringen können unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Haben Sie in Ihrer Umgebung eine Veränderung bei der Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten bemerkt? Und welche Rolle spielt der Artenschutz überhaupt für Sie? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren Beobachtungen oder stellen Sie einfach Ihre Fragen zum Thema Artenschutz unter 0800 22 54 22 54. Normalerweise ist die Tierärztin Hanna Emde daran gewöhnt, morgens um diese Zeit schwitzend durch den Dschungel zu gehen und sich vor Blutegeln, Moskitos und Skorpionen in Acht zu nehmen. Aber heute ist sie zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Deutschland, weil wir über den Schutz der Artenvielfalt reden. Frau Emde, wie sieht Ihre Arbeit aus, wenn Sie nicht in Hamburg sind, sondern zum Beispiel im Dschungel von Borneo?
Ja, ziemlich anders. Das ist mir heute Morgen auf dem Fahrrad auch wieder aufgefallen, was mir da eigentlich alles fehlt. Ich war Anfang letzten Jahres noch auf Borneo für einen Einsatz, bevor ich für Corona zurückkehren musste. Und das war speziell für ein Forschungsprojekt an dem extrem seltenen Nebelparder. Der Sunda-Nebelparder ist eine Raubkatze, die nur auf Borneo und Sumatra vorkommt. Und in dem Gebiet, wo ich geforscht habe, schätzt man die Population auf ungefähr noch 400 Tiere, von vorher Tausenden. Und ich habe mit meinem Forschungsteam, wir waren ungefähr 5 Leute im Camp, wir waren unterwegs, um Proben von diesem Tier zu sammeln und vor allem, um denen einen GPS-Sender umzulegen, weil wir eben versuchen, den Lebensraum bzw. die Lebensraumnutzung dieser seltenen Raubkatzen zu untersuchen und dann im nächsten Schritt Maßnahmen rauszufinden, wie wir diese Art noch schützen können.
Dieser Nebelparder hat Ihrem Verein den Namen gegeben, Nepada Wildlife, darüber werden wir noch sprechen. Aber wovon sind diese Tiere bedroht?
Dem Menschen. Also gerade Borneo ist extrem von der intensiven Landwirtschaft betroffen, der extremen Abholzung der Regenwälder und zwar aufgrund von Palmöl. Also die halbe Insel ist eigentlich nur noch von Palmölplantagen bewirtschaftet und da ist nicht mehr viel Platz für Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Und das Problem ist, dass die Waldfragmente, in denen diese Tiere leben, immer, immer kleiner werden. Der ganze Lebensraum fragmentiert wird und die Tiere nicht mehr zwischen den einzelnen Fragmenten wandern können. Also Nebelparder brauchen ein extrem großes Gebiet, in dem er sich fortbewegt, fortpflanzt und sich aufhält. Und ein Nebelparder würde niemals eine Palmölplantage oder eine riesige Straße oder sowas überqueren. Und das ist dramatisch, weil so kein Austausch mehr zwischen den einzelnen Nebelparder-Populationen stattfinden kann. Und das betrifft natürlich nicht nur diese Art, sondern auch die Borneo-Waldelefanten, die Nasenaffen, die Orang-Utans. Das ist eine der größten Herausforderungen auf der Insel.
Das Buch, das Sie über Ihre Arbeit geschrieben haben, heißt Abenteuer Artenschutz. Worin besteht das Abenteuer?
Das ist wirklich dieser Dschungel, ne? Also ich versuche in dem Buch die Menschen mitzunehmen auf diese Reise, die ich die letzten Jahre machen durfte. Und zwar war ich überall auf der Welt um den Äquator in den Regenwäldern unterwegs. Und wenn man dann so einer Raubkatze auflauert und den ganzen Tag mit irgendwelchen Antennen und Radiotelemetriegeräten durch den Dschungel läuft, plötzlich eine riesige Boa oder eine Sumatra-Kobra trifft oder eben sich die Blutegel von der Haut zupft, das ist ganz schön viel Abenteuer.
Wie ist das, wenn man eine Kobra trifft, mal so eben?
Ziemlich beängstigend. Also das ist mir zum Glück auch nur einmal passiert, aber da war ich erstmal bedient.
Was macht man dann?
Zum Glück habe ich gar nichts gemacht, sondern einfach vor Schock in eine Starre verfallen. Und das war das Beste, was ich bei einer Schlange hätte machen können, weil die natürlich auf Bewegung reagieren, so ein Fluchtreflex. Und ich glaube, die war genauso überrascht wie ich und ist dann einfach schnell verschwunden.
Was haben Sie im Dschungel dabei, außer den Geräten, die Sie vorhin schon angesprochen haben und einer Stirnlampe?
Genau, Stirnlampe, das Wichtigste. Also da gibt es ja nicht wirklich Strom und die Lichtquelle immer in Hand, also in der Nähe zu haben, ist super wichtig. Die Trinkflasche natürlich, also es ist einfach extrem heiß und feucht und man muss die ganze Zeit trinken. Und ohne meine Gummistiefel möchte ich eigentlich auch nicht mal unterwegs sein, eben wegen der ganzen giftigen Tiere, die da rumflitzen.
Herr Kreiser, kennen Sie den Dschungel oder konzentrieren Sie sich beim Naturschutzbund Deutschland auf Deutschland?
Also zum einen ist mir bei der Schilderung von Frau Emde eingefallen, dass der Dschungel der Parlamente und Ministerien fast ebenso abenteuerlich sein kann, in dem ich mich so rumtreibe. Aber wir haben zum Glück auch Projekte an der Havel, aber auch auf Sumatra zum Beispiel, wo es um Palmöl geht. Auf der ganzen Welt haben wir Partnerorganisationen. Und immer wenn ich Glück habe und gerade nicht Pandemie ist, dann darf ich auch mal so ein Projekt besuchen, wo wirklich der Naturschutz auch konkret passiert. Aber die politische Arbeit ist tatsächlich für uns ziemlich wichtig, denn irgendwo müssen auch die Rahmenbedingungen gestellt werden, damit diese Projekte Geld bekommen, damit diese Projekte auch sich verbreiten in der ganzen Fläche und nicht nur Piloten bleiben sozusagen.
Würden denn auch Sie sagen, Artenschutz ist ein Abenteuer?
Auf jeden Fall. Ein Abenteuer mit allen Höhen und Tiefen. Also wenn man zum Beispiel, wie wir jetzt an einem letztlich kleinen Thema, aber doch jahrelang dafür gekämpft haben, dass Bleischrot in der Jagd verboten wird, damit nicht mehr Millionen von Wasservögeln jedes Jahr qualvoll vergiftet werden. Dann erlebt man Höhen und Tiefen, dann erlebt man viel Zuspruch in der Öffentlichkeit, aber dann massiven Gegenwind von bestimmten Lobbys und bis zur Abstimmung, bis zum letzten Minute in der Abstimmung im Europäischen Parlament zum Beispiel, ist es unklar, ob man diesen Erfolg erringt oder nicht. Also abenteuerlich ist das schon auch.
Was meinen wir, wenn wir von Arten reden? Also ist das die biologische Vielfalt, Biodiversität? Was sind Arten?
Ja, da hat sich natürlich in der Wissenschaft auch einiges entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Aber inzwischen kann man sagen, dass das große Wort, sozusagen das Fachwort, ist Biodiversität oder auch biologische Vielfalt. Das ist im Prinzip die Vielfalt unseres Lebens auf der Erde. Da geht es vor allem oder zum großen Teil tatsächlich um Arten, also die klassischen Tier- und Pflanzenarten, die wir unterscheiden, die in Bestimmungsbüchern aufgelistet sind. Aber es geht auch um die Unterarten, die genetische Vielfalt, die sich innerhalb dieser Arten abspielt, das, was sich in den Genen, in den Chromosomen abspielt. Es geht aber auch ganz wichtig um das, was sich darüber abspielt, nämlich die Lebensräume und Ökosysteme, die Meere, die Seen, die Wiesen und Weiden, das ist auch eine Vielfalt von Systemen mit ihren Funktionen, die alles zusammen unter Biodiversität zusammengefasst werden.
Sie sagen, die Biodiversität ist wie ein Netz, das uns trägt. Was ist in diesem Netz alles miteinander verflochten?
Ja, im Prinzip können wir uns das Leben auf unserem Planeten ja als ein dicht geknüpftes Netz vorstellen, in dem die einzelnen Tier- und Pflanzenarten, aber eben auch die Lebensräume, Ökosysteme, die Maschen bilden. Viele dieser Tier- und Pflanzen haben ganz bestimmte Funktionen für jeweils andere. Sie dienen den anderen als Futter, sie bestäuben Pflanzen, sie sind Medizin, sie beinhalten Medizinprodukte, auch gerade für uns Menschen. Sie dienen als Behausung, wenn wir an Korallenriffe denken. Und so gibt es eine ganze Fülle von Wechselwirkungen zwischen diesen Tieren und Pflanzen, die sich über Millionen von Jahren in der Evolution herausgearbeitet haben. Und im Prinzip hat jedes Tier und jede Pflanze seine bestimmte Funktion. Und alle zusammen regulieren sie, wenn man auch an den Amazonas denkt, zum Beispiel das Klima auf der Erde. Sie bestimmen, wie fruchtbar unsere Böden sind, ob wir genug Wasser in der Landschaft haben oder ob es Wüsten gibt. Das alles hängt ganz eng alles miteinander zusammen. Und Darüber wissen wir im Prinzip schon relativ viel, aber was wir oft nicht wissen, ist, welche Funktion hat jetzt genau welches Tier und welche Pflanze. Manche haben bestimmt wichtigere Funktionen als andere, aber wir wissen es oft einfach nicht, welche Maschen oder welche Knoten in diesem Netz die tragenden sind, die dieses Netz, was uns auch selber hält, weil wir ja abhängig sind von einem gesunden Klima, von Wasser, von fruchtbaren Böden. Also welche Knoten sind die, die auf keinen Fall reißen dürfen? Und wir sehen halt, dass in diesem Netz immer größere Löcher klaffen mit dem Verschwinden der Biodiversität und dass wir dadurch als Menschheit letztlich in große Gefahr geraten, die mindestens so groß ist wie die durch das sich verändernde Klima.
Was für eine Gefahr ist das? Also was passiert, wenn das Netz Risse oder Löcher bekommt?
Ja, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass ein ganz, ganz großer Teil der Pflanzen, von denen wir uns als Menschen ernähren, auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen ist. Wenn wir allein an Obst und Gemüse denken, wenn wir daran denken, dass wir gesunde Luft, saubere Luft und sauberes Wasser brauchen, was gefiltert wird von Mikroorganismen, was produziert wird, letztlich der Sauerstoff produziert wird von grünen Pflanzen. Wenn wir sehen, dass die meisten unserer Medizinprodukte, unserer Medikamente letztlich aus der Natur stammen. Und wenn wir jetzt auch, und das zeigt das letzte Jahr ganz besonders, sehen, dass gestörte Ökosysteme, gestörte tropische Wälder das Risiko des Ausbruchs von neuen Pandemien deutlich erhöhen, dann sehen wir, wie stark wir von der Natur abhängen. Oder ganz simpel auch gesagt, viele Menschen, gerade in Entwicklungsländern, leben vom Fischfang. Wenn die Fischbestände überfischt sind, dann müssen diese Menschen ihre Dörfer verlassen, werden anderswo zu Migranten. Es gibt Konflikte um Ressourcen. Somit ist Biodiversität auch letztlich ein Sicherheits- und ja, Migrationsthema.
Und deshalb ist es heute auch unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Deutschland und der Tierärztin und Gründerin des Vereins Nepada Wildlife Hanna Emde und mit Kai Holger Dech in Brandenburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Dech, was
Ja.
beobachten Sie im Zusammenhang mit dem Schutz der Artenvielfalt oder überhaupt zur Artenvielfalt?
Ja, ich habe da vielleicht einen ganz anderen Blick als den Blick aus der großen weiten Welt, also von Orang-Utans oder so. Ich habe da also eher den Blick eines Landwirts, der irgendwie ja jeden Tag irgendwo damit zu kämpfen hat, dass eigentlich Artenvielfalt und Diversität eigentlich verloren geht. Und in einer Art und Weise, wie das eigentlich leider eben kaum wahrgenommen wird. Wir haben ja in den Medien oft irgendwie ja so eine Meldung irgendwie, dass die Insekten halt aussterben oder ja, weiß ich nicht, eben dann so eine spektakulären Sachen, dass die Orang-Utans woanders eben bedroht sind. Das ist alles richtig und wichtig, weil wir müssen ja die Welt halt zusammendenken. Aber was mich eigentlich so ein bisschen bedrückt, ist eben, dass eigentlich kaum wahrgenommen wird, dass eben Ökosystemleistungen einfach verloren gehen durch den Verlust an Diversität, beispielsweise im Boden. Und das führt letztlich eigentlich dazu, dass wir eben nicht nur kein gesundes Wasser mehr haben, sondern dass wir eigentlich auch oder dass die Qualität unserer Nahrungsmittel eigentlich immer mehr abnimmt. Dadurch, und das hängt eben alles miteinander zusammen, dadurch, dass wir eben keine Mikroorganismen mehr im Boden haben, die eigentlich total wichtig sind dafür, dass eben Mineralien aus dem Untergrund halt aufgeschlossen werden. Ich kann das jetzt nicht bis ins Detail ausführen.
Nee, aber das ist ja ganz interessant, Herr Dech, weil Sie ja Landwirt sind, weil Sie ja Bauer sind. Wie sehen Sie das auf Ihren Feldern? Was passiert auf Ihren Feldern in Brandenburg?
Naja, wie gesagt, also ich denke, das große Problem, wenn man jetzt mal jetzt von den Feldern halt ich habe eben damit eben auch ein großes Problem, dass jetzt politisch nicht zusammengedacht wird. Dass eben der Klimawandel, der steht halt jetzt mittlerweile total im Fokus, was doch gut und richtig so ist. Der bedroht uns ja sicher in derselben Weise wie der Verlust an Biodiversität. Aber dieser Verlust an Biodiversität und eben das Handeln in eine solche Richtung, ja, das ist eben in der Politik und auch in der Gesellschaft überhaupt noch nicht angekommen.
Ja, wie können Sie als Bauer dagegen steuern? Also was machen
Ja,
Sie, um das in Ihrem kleinen Bereich zu ändern?
Ja, also wir versuchen halt eben, also ich beschäftige mich halt seit vielen Jahren damit, wie man halt Humus wieder aufbauen kann.
Ah ja.
Also wir haben es eben wirklich damit zu tun, dass wir eben mit einer totalen Degeneration der Böden gerade hier im Land Brandenburg zu tun haben. Also die Böden sind eben dadurch, dass Diversität, also der Verlust an Humus, das ist ja alles organische Masse. Und diese Organik, die dann nachher am Boden fehlt, die sorgt letztlich dafür, dass die Böden nicht mehr die Nährstoffe aufnehmen können. Also ich bin halt Ökobauer und bin darauf eigentlich existenziell halt angewiesen. Und dass die Böden eigentlich auch auf den Klimawandel nicht vorbereitet sind. Also wir versuchen hier seit Jahren eben wieder Humus aufzubauen, Methoden zu entwickeln, wodurch dies halt möglich ist. Und ja, wir haben es eben damit, also wir kämpfen da so ein bisschen halt irgendwo gegen Windmühlen, weil eben das in der Politik einfach überhaupt nicht als Problem halt erkannt ist. Und also ich denke eben von daher, ja, also wir brauchen eigentlich ein totales politisches Umsteuern,
Ja,
das
und
eben
deshalb,
die
Herr Dech, würde ich gerne Herrn Kaiser mit reinnehmen, denn ich glaube, Sie kennen diesen Kampf gegen Windmühlen, den Herr Dech ja auch kämpft, sehr, sehr gut.
Ja, allerdings, wir kennen ihn aus der politischen Ebene gerade in den letzten Jahren ganz besonders. Denn letztlich, ob Biobauer oder konventioneller Landwirt, man kann keinem Landwirt verdenken, dass er ökonomisch handeln muss. Denn es sind ja Unternehmen, unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Und es ist aber so, dass letztlich die Politik ganz stark entscheidet, was sich lohnt in der Landwirtschaft und was sich nicht lohnt. Lohnt sich Humusaufbau? Lohnen sich Investitionen in den Betrieb, in neue Technik, die Humusaufbau zum Beispiel ermöglicht? Oder lohnt es sich eher eben mal nach klassischen Methoden mit Pestiziden und mit maximalem Herauspressen der Erträge aus jedem Quadratzentimeter möglichst viel, möglichst billig zu produzieren? Also diese ökonomische Perspektive ist extrem wichtig. Und da letztlich das Einkommen der meisten Betriebe in Deutschland zur Hälfte aus Subventionen besteht, über die eigentlich der Steuerzahler und die Parlamente entscheiden, hätte der Staat eine ganz große Möglichkeit, hier eben genau solche Art von Landwirtschaft zu fördern und zu belohnen, sozusagen, die sich um die Böden, um die Artenvielfalt kümmert. Und vielleicht noch ein Wort zum Thema Klima. Bodenschutz, Humusaufbau, das ist Klimaschutz. Also es geht hier sozusagen ja gar nicht darum, die Themen, die Probleme, die Krisen zu trennen. Das ist miteinander verwoben im Grünland, in den Wiesen, in den Böden, im Humus. Da steckt ganz viel Kohlenstoff drin, der gebunden werden kann. Und wenn man Böden, gerade ehemalige Moorböden zum Beispiel, entwässert, dann werden Treibhausgase massiv frei. Also Biodiversitätsschutz und Klimaschutz können und müssen gerade in der Landwirtschaft eng zusammengehen. Und da ist leider bisher viel zu wenig passiert. Gerade jetzt hat auch ja, die EU, die das ganze System eigentlich steuert, aber mit ganz starkem Einfluss der Bundesregierung, im Prinzip entschieden, nichts groß zu ändern im Landwirtschaftssystem. Die Verhandlungen laufen noch, aber letztlich wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, wer Steuergeld erhalten will, der sollte ein Zehntel seiner Fläche der Artenvielfalt überlassen und dort Biodiversitätsschutz, Klimaschutz ermöglichen, damit sich die Böden auch erholen können, damit dort Rebhühner und Feldlerchen und Insekten Futter finden.
Ja,
Das hätte eine Bedingung sein können.
wie kann man, Herr Kaiser, ein Bewusstsein dafür schaffen? Herr Dech fordert ja mehr Aufmerksamkeit ein. Wie kann man zum Beispiel in Brandenburg ans Landwirtschaftsministerium rangehen und sagen, Leute, guckt euch doch mal den Hof von Dech an. Also, wie kann man sie mit ins Boot holen?
Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und letztlich passiert da auch schon recht viel, aber es ist immer noch große Luft nach oben. Also zum einen fängt es natürlich dabei an, dass wir uns alle und gerade auch unsere Mitglieder, wir haben ja fast 800.000 Mitglieder im NABU und wir sehen auch gerade in letzter Zeit viel Zuspruch zu unserer Webseite. Die Leute gehen raus, die Leute gucken, was gibt es und was gibt es nicht, wie funktioniert das? Information und Kommunikation und Bildung ist immer der erste Schritt. Und dann kann man aber natürlich konkret ausprobieren. Zum Beispiel gibt es ein Forschungsprojekt, das nennt sich FRANZ. Das ist eine Abkürzung, aber heißt zusammengefasst FRANZ, auf dem in 10 Modellbetrieben in Deutschland ausprobiert wird, wie könnte es anders gehen und wie rechnet sich das wirtschaftlich. Über diese Modellprojekte muss jetzt gesprochen werden. Wir stellen die vor in den Ministerien. Wir machen Studien, wir machen auch Vorschläge, wie könnte sich das Fördersystem ändern. Und letztlich bekommt da auch mehr Aufmerksamkeit. Das Thema Biodiversität ist spätestens seit der berühmten Insektenstudie 2018 durchaus mehr auf der Tagesordnung. Aber ja, man kann auch sagen, dass im letzten Jahr das Thema etwas gelitten hat unter natürlich anderen
Klar,
Themen. Es
Corona.
Sollte eigentlich ein super Jahr der Biodiversität werden.
Ja.
2020.
Herr Dech, wo sitzen Ihre Unterstützer? Von wem bekommen Sie Humus?
Naja, wie gesagt, also ich muss eigentlich wirklich sagen, ich engagiere mich halt eben gerade auch mit, eigentlich meine Unterstützer sind halt andere, die genauso denken. Also es gibt halt eben so einen losen Zusammenschluss, sage ich mal, von Landwirten, die sowieso konventionell als auch ökologisch arbeiten, die eben sich versuchen, in der regenerativen Landwirtschaft nach Methoden zu suchen, wie man diesen Humus halt aufbauen kann.
Mhm.
Und da muss ich eben sagen, das sind eben die Landwirte, die irgendwo ja eben selber losgehen und selber Versuche machen, weil sie eigentlich sowohl von der Wissenschaft als auch von der Politik nicht in ausreichendem Maße, zumindest bisher, beachtet und gefördert wurden. Also
Frau Emde.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, ich finde das total spannend, weil ich mit meinem Verein Nepada Wildlife ja auch viel Bildungsarbeit mache und viel in Schulklassen unterwegs bin und dort dann anfange mit den Kindern und Jugendlichen darüber, über diese Bedeutung der Biodiversität zu sprechen, weil natürlich ist ein Orang-Utan als Flaggschiffart sehr eindrucksvoll und damit kann auch fast jedes Kind was anfangen. Aber wenn man dann eben mit der heimischen Biodiversität anfängt und erklärt, warum das unsere Lebensgrundlage ist, aufgrund der Böden, aufgrund der Landwirtschaft, alles, was Sie eben genannt haben, dann merkt man wirklich, dass da auch was ganz Neues in den Köpfen stattfindet. Also ich glaube, ich nehme die Kinder erstmal mit auf die Reise in den Dschungel und bringe dieses Abenteuer damit rein, um aber genau da anzusetzen und beziehungsweise da zu enden und zu erklären, warum wir alle Biodiversität zum Leben brauchen.
Man kann ja auch gemeinsame Sache machen. Also Hanna Emde gemeinsam mit Kai-Holger Dech gehen in Schulen und klären auf. Herr Dech, ganz herzlichen Dank für diesen Anstoß aus Brandenburg. Und wir sind im Gespräch mit der Tierärztin Hanna Emde und Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Deutschland, weil wir über den Schutz der Artenvielfalt sprechen. Herr Kreiser, das vergangene Jahr 2020 hätte ein wichtiges Jahr für den Schutz der biologischen Vielfalt werden sollen. Was war da geplant?
Ja, man sprach sogar vom Superjahr der Artenvielfalt. Vor allem sollte so eine Art Paris-Abkommen für die Biodiversität geschlossen werden auf einer großen internationalen Konferenz in China. Die hätte im Oktober stattgefunden, wurde aber Corona-bedingt um mindestens ein Jahr verschoben. Das sollte das große Abkommen werden, wo sich die Regierungschefs der Welt sozusagen verpflichten, endlich die Biodiversität ordentlich zu schützen. Das ist vertagt worden. Was aber passiert ist immerhin, ist, dass die Europäische Union Kurs gehalten hat mit ihrem Green Deal, der ja sozusagen kurz vor Corona hat die EU-Kommission mit Ursula von der Leyen ein großes grünes Paket geschnürt. Und trotz Pandemie wurde eine neue EU-Biodiversitätsstrategie verabschiedet. Die wurde im Herbst auch von den Regierungen bestätigt. Und das ist wirklich ein toller neuer Plan, den wir sehr gelobt haben, wie es weitergehen kann mit Schutzgebieten, wie es weitergehen kann in der Landwirtschaft und so weiter. Der Haken daran, es ist nur ein Plan, es muss noch gefüllt werden mit Maßnahmen. Und der größte Flop des Jahres war dann eben eine der wichtigsten Maßnahmen, die eigentlich hätte getroffen werden müssen, die gemeinsame EU-Agrarpolitik. Darüber wurde im Oktober abgestimmt im Europäischen Parlament und da hat sich leider Gottes die Mehrheit durchgesetzt, beziehungsweise eine Mehrheit gefunden für eine im Wesentlichen Beibehaltung des bisherigen Systems, was eben unserer Meinung nach tödlich ist für die Artenvielfalt. Da muss also noch viel getan werden bei der Agrarpolitik. So haben wir eine sehr gemischte Bilanz des Jahres und wir hoffen natürlich, dass jetzt auch im Jahr der Bundestagswahl das Thema Artenvielfalt wieder an Fahrt aufnimmt, zumal es ja ganz eng verknüpft ist auch mit dem Thema Pandemie und Gesundheitsschutz.
Nun ist es ja so, dass die Flüge zur Weltnaturschutzkonferenz nach China ausgefallen sind. Das wird der Natur gut getan haben. Sind Sie manchmal, Herr Kreiser, auch in so einem Konflikt, wenn Sie lange Flüge unternehmen, um an Artenschutzkonferenzen teilzunehmen?
Ja, sicher. Man überlegt sich sehr genau, wo fliegt man hin und wo nicht. Und ich hoffe auch, dass wir alle jetzt auch über die digitalen Alternativen mehr nachdenken und die Flüge weiter reduzieren können. 2020 bin ich kein einziges Mal geflogen. Da bin ich auch ganz froh drum. Andererseits weiß ich, dass bei Verhandlungen dass nicht alles geht über Videokonferenzen. Also in gewisser Weise muss international zusammengearbeitet werden und das geht nicht nur über die digitalen Medien. Das heißt, man kann reduzieren, aber ganz reduzieren kann man die Reisen zu Verhandlungen nicht. Aber wir haben jetzt gesehen, was trotzdem möglich ist, gerade in Europa, auch mit möglichst wenig Reisen nach Brüssel zum Beispiel.
Frau Emde, man könnte ja denken, dass sich die Natur ein bisschen erholen konnte in diesem Corona-Jahr, weil weniger Menschen gereist sind, weil weniger geflogen sind. Ist das zu kurz gedacht, weil es so schnell dann doch nicht geht mit der Naturerholung?
Ja, auf jeden Fall. Man hatte ja am Anfang die Nachrichten, dass plötzlich Tiere wieder in Gebieten gesichtet werden, wo sie vorher nie unterwegs waren, weil weniger Menschen da sind. Natürlich, das passiert alles, aber das heißt nicht, dass sich unsere Natur erholt oder die Artenvielfalt wieder mehr Raum bekommt. Bei meinen Projekten zum Beispiel ist es ein extremes Problem, dass die Nationalparks gerade nicht vernünftig geschützt werden können. Einmal, weil keine Gelder mehr da sind durch zum Beispiel Ökotourismus oder die Einnahmen der Nationalparks. Und andererseits eben auch solche langen Forschungsprojekte auf lange Zeit, wo ich drin gearbeitet habe, plötzlich nicht mehr besetzt sind, weil ja manchmal leider viele internationale Forschenden vor Ort sind und die alle nicht mehr einreisen durften. Gerade in Malaysia, wo ich zuletzt war, herrschte kompletter Lockdown und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die über Jahre gesammelt wurden, haben jetzt plötzlich riesige Lücken und es steht wirklich still. Also drei verschiedene Projekte, in denen ich 2019 überall gearbeitet hatte, sind gerade komplett auf Eis gelegt. Es geht nichts mehr weiter. Das ist dramatisch im Artenschutz.
Was geht da
Das
nicht
kann
mehr
ich.
weiter? Was passiert in Malaysia?
In Malaysia ist ganz großes Problem eben, dass die Parks nicht mehr geschützt sind und die Wilderei extrem angestiegen ist. Das würde man ja gar nicht denken nach den ganzen Erkenntnissen, die man jetzt auch durch Corona bekommen hat, dass das eben aus solch einem Wildtierhandel eine Pandemie entstehen kann. Aber das ja ist vor Ort natürlich kein Problem. Das passiert natürlich auch aus existenziellen Gründen. Also wenn extreme Armut herrscht, dann müssen Menschen vor Ort zu solchen Mitteln greifen. Aber das ist eben nicht der einzige Treiber. Und das ist auf jeden Fall dramatisch.
Ariane Michaelis ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Michaelis.
Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns. Wie
Ja,
versuchen
ich
Sie,
habe
die Arten zu
aufmerksam.
schützen?
Pardon, sagen Sie
Wie
es nochmal.
versuchen Sie, die Arten zu schützen?
Ja, also ich möchte gerne die Aufmerksamkeit, weil wir reden von Artenschutz. Artenschutz ist für mich auch gleich mit Klimaschutz zu setzen. Und wir denken da an die Tiere, aber ich denke auch ganz besonders an die Pflanzen und vor allen Dingen an die Bäume. Mir geht es um die Stadtbäume. Ich versuche, ja, mehrere Stadtbäume von meinem Haus zu schützen, indem ich ihre Baumscheiben pflege. Und was mich ganz besonders umgetrieben hat, war, dass ich bemerkt habe, dass jetzt zum Beispiel die BSR dann einfach das ganze Laub, wo die Tiere, die Insekten sich darunter verstecken oder ja, das Laub hat sicherlich auch einen tieferen Sinn, zum Beispiel Feuchtigkeit zu speichern, den Boden zu schützen. Dass das dann alles weggefegt wurde, alles mit diesen lauten Laubbläsern
Bläsen.
entfernt wurde, das war so schrecklich für mich. Und ich sehe da einfach großen Bedarf, dass man diese falsche Sauberkeit, da muss man drüber nachdenken, wenn man in der Stadt lebt. Denn ich glaube, also die Bäume sind existenziell für uns und für die Arten. Ne?
Falsche Sauberkeit, Herr Kreiser. Jetzt höre ich aber schon die Stadtreinigung, die sagt, wehe, wehe, es rutscht jemand aus auf dem Laub und dann sind wir schuld, weil wir nicht gefegt haben. Herr Kreiser.
Ja, Frau Michaelis, auf jeden Fall ist das ein ganz wichtiges Engagement. Wir brauchen Grün in der Stadt, wir brauchen Bäume für unsere Luft, für unser Klima. Wir brauchen sie aber auch eben für viele Arten, die davon abhängen. Unsere Städte, wenn ich gerade an Berlin denke, sind oft im Moment Refugien für Arten, weil eben die Landwirtschaft so zuschlägt in der Biodiversität, dass die Städte, gerade Städte mit Grün, eben auch Oasen für die Artenvielfalt sein können. Deswegen ist es wichtig, sich auch um die Bäume in der Stadt zu kümmern. Und man kann vielleicht auch sagen, was bringt es, sich um ein, zwei Bäume zu kümmern? Aber gerade, dass Sie jetzt zum Beispiel hier anrufen und darüber reden, bringt das schon wieder ganz, ganz viel. Denn es gilt, glaube ich, im Naturschutz ganz besonders, tu Gutes und rede darüber. Denn wir müssen darüber reden, wir müssen zeigen, warum sind Bäume wichtig und was kann man tun. Und dann gibt es halt durchaus auch Gruppen, die helfen Ihnen vielleicht, lokale Gruppen, vielleicht vom NABU, vielleicht von anderen Umweltverbänden, Die helfen dann ins Gespräch zu kommen mit der Stadtreinigung oder die wissen, wie die gesetzlichen Regelungen sind. Das ist natürlich gerade in Deutschland oft sehr kleinteilig geregelt, aber es gibt meistens doch kreative Lösungen, wenn man kreative Menschen in der Verwaltung hat oder Bürgermeister, die sehen, das treibt die Menschen um, die dann eben doch Lösungen finden. Und je mehr Leute sich lokal engagieren, umso mehr merkt dann auch die Kommunalpolitik zum Beispiel, hier kann ich auch mal ein schönes Bild mit der Lokalpresse machen vor diesem Baum, dann mache ich das auch mal.
Sagt Konstantin Kreiser, der heute zu Gast ist, gemeinsam mit Hanna Emde, weil wir über Artenschutz sprechen. Vielen Dank, Ariane Michaelis, für Ihren Anruf aus Berlin. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und auf Ihre Beobachtungen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54, die Anne Becker in Berlin gewählt hat. Schönen guten Morgen, Frau Becker.
Guten Morgen.
Wie bringen Sie sich ein?
Indem ich jetzt hier anrufe. Also ich bin kein Baumscheibenretter und ich bin noch kein Landwirt, aber ich bin ein Beobachter und möchte nochmal die Steilvorgabe, die Herr Kreiser mir gegeben hat, nochmal aufgreifen. Kommunalpolitik, denke ich, ist der Hebel, der direkt etwas leisten muss, nicht kann, sondern muss. Und zwar nicht durch ein gutes Foto, sondern durch das, was die Kollegin gesagt hat, sie geht in die Schulen. Ich denke, sie müssen in die Kommunalpolitik gehen, in die Bezirksämter und in die Gemeinden. Zwei Beispiele will ich Ihnen nennen für die Zerstörung von Artenvielfalt, obwohl jeder es besser wissen muss, werden zum Beispiel in der Gemeinde in Schulzendorf die schönen alten Bestände von den Wochenendhausgrundstücken platt gemacht für Stadtvillen mit schönem Kiesgarten davor. Und das zweite Beispiel ist dieser wunderschöne Friedhof, gewesene Friedhof in Baumschulenweg, auf dem meine Familie, ein Teil meiner Familie liegt. Das Grab meiner Oma ist mittlerweile das einzige, was noch natürlich belassen ist. Alle anderen rechts und links und davor und dahinter haben diese schön polierten Grabsteinplatten. Und das nimmt immer mehr zu und da denke ich, die Kommunalpolitik ist in der Pflicht.
Haben Sie, Frau Becker, mit der Kommunalpolitik Kontakt? Also gehen Sie hin, im Rahmen auch Ihrer Möglichkeiten, gehen Sie hin und erzählen Sie denen das, was Sie uns jetzt auch erzählt haben? Sagen Sie, können wir miteinander Kompromisse finden?
Ja, genau, die können nichts ändern, weil die Leute wollen das, so ist dann die Antwort, weil sie sind nicht in der Pflicht. Also außer, dass es eben vielleicht ein schönes Foto bringen würde in der Presse, sind sie nicht in der Pflicht. Und das ist die Problematik, sie begreifen es nicht. Also in der Gemeinde in Schulzenhof sind es in erster Linie meine Eltern, also ich wohne ja da nicht, ich komme aus Berlin-Mitte, die versuchen es immer wieder und sind da schon die Stänkerer. Also das ist wirklich Aufklärungsarbeit, denke ich, muss in der kommunalen Politikebene stattfinden.
Herr Kreiser, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit dieser Aufklärungsarbeit?
Ja, das große Dilemma ist eigentlich, dass man immer und ich auch glauben mag, dass es nur reicht, Politikern wissenschaftliche Erkenntnisse vorzulegen und wo ja im Prinzip meistens mit großem wissenschaftlichen Konsens geschrieben steht, was müsste getan werden. Aber ein Politiker oder eine Politikerin in der Regel guckt das, was derzeit ihre Wählerinnen und Wähler wollen, beziehungsweise was sie glauben, was die wollen und nicht unbedingt, was die Wissenschaft sagt. Deswegen halten wir es für ganz, ganz wichtig, dass eben in die öffentliche Debatte, dass die direkten Kontakte von Wählerinnen und Wählern mit Politikern, dass sozusagen from the ground sozusagen an die Politik herangetragen wird, was die Menschen für wichtig halten. Und dann können Verbände, auch Lobbyisten, wie wir uns ja auch letztlich nennen, Lobbyisten für die Natur, können dann natürlich die konkreteren Maßnahmen oder die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu schieben und sagen, ja, so kann man es machen, so ist es wissenschaftlich auch sinnvoll. Aber um die Politik, egal auf welcher Ebene, vom Europaparlament bis ins Bezirksamt, ins Handeln zu bringen, muss in der Demokratie letztlich klar sein, hier gibt es eine gewisse große Zahl, vielleicht sogar die Mehrheit von Menschen, die das Thema umtreibt. Und deswegen ist das so ein mühsames Geschäft. Aber man kann mit einem Foto angefangen sagen, es ist natürlich, darf nicht dabei bleiben, das Foto vom Politiker mit Baum. Aber wenn der dann schreibt auf Twitter oder in der Zeitung, ich werde mich dafür einsetzen, das und so weiter. Und wenn man ihn dann daran erinnert, wenn man dann wieder mal ihn einlädt, vor der Wahl möglichst, dann sind sie besonders aufmerksam. Da muss man auch strategisch vorgehen. Vielleicht gibt es auch einen Unternehmer oder einen Geschäftsmann in der Nähe oder eine Restaurantbesitzerin, die sozusagen sich als Paten für bestimmte Projekte eignen, dann kann man auch gleich mehr Öffentlichkeit gewinnen, dann sieht man auch, die Wirtschaft ist dafür. Mhm. Man muss da ein bisschen strategisch vorgehen, das ist politische Arbeit auf lokaler Ebene, funktioniert eigentlich fast genauso wie dann in Europa oder weltweit.
In Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Becker, eine Frage per Mail von Michael Fraude aus Hamburg. Was können wir noch für Artenschutz tun, wenn unsere Landwirtschaftsministerin der Landwirtschaftslobby angehört? Klöckner ist nun mal da, die Bauernlobby auch. Nun ist die Antwort auf diese Frage gerade von Herrn Kreiser gewesen, wir müssen strategisch vorgehen. Frau Emde, welche Strategien verfolgen Sie?
Ich finde einmal wirklich diese Bildungsarbeit noch unheimlich wichtig. Also das wurde ja eben schon angesprochen. Ich finde halt, die Kinder und Jugendliche, die tragen das ja mit in ihre Zuhause, an den Abendbrottisch, sprechen darüber. Wir fangen da manchmal an mit, was bedeutet das, den Laubhaufen eben liegen zu lassen oder keinen Kiesvorgarten zu haben oder die Fledermauskästen vom NABU nachzubauen oder all solche kleinen Maßnahmen, wenn wir eine ganze Schule plötzlich klimaneutral oder eben ja, umweltbewusst gestalten, das hat natürlich Auswirkungen und das zieht auch seine Kreise und das finde ich ganz wichtig. Natürlich ist die politische Arbeit da Grundlage für, aber diese Aufklärung ist, finde ich, ein Grundstein, der auf jeden Fall stattfinden muss. Und auf der politischen Ebene ist eben auch, finde ich, schwierig, dass oft die Verantwortung auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt werden möchte. Also wir sollen mit unserem Einkauf entscheiden, ob wir etwas für oder gegen den Naturschutz tun wollen. Also quasi der Einkaufszettel als Stimmzettel. Das stimmt auf jeden Fall. Also indem wir nachhaltig produzierte oder Fairtrade-Produkte oder Bioprodukte einkaufen, nehmen wir natürlich Einfluss auf wirtschaftliche Geschehen und auch auf den Naturschutz. Aber ich finde, diese Verantwortung darf eben nicht alleine bei uns liegen. Ich finde, da ist eine Transparenz auf jeden Fall von der Politik gefragt, dass wir mehr Durchblick haben, woher kommen unsere Produkte, wie sind die produziert worden, welche Auswirkungen hat das auf ganz andere Teile der Welt. Das ist ja oft gar nicht mehr uns präsent, warum wir hier mit unserem Einkauf Einfluss auf Orang-Utans auf Borneo haben zum Beispiel.
Ja, warum wir darauf Einfluss haben, das klären wir in der nächsten Stunde. Zunächst einmal, Frau Becker, Ihnen vielen Dank für Ihren Anstoß aus Berlin, dass Sie sagen, Gemeinden und Bezirksämter müssen stärker eingebunden werden beim Schutz der Artenvielfalt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Die erste Sendung im neuen Jahr widmen wir der Natur, also im Grunde genommen uns selbst, denn die Natur ist ja unsere Lebensquelle, Nahrungslieferant und Klimaregulator. Problem? Wir sägen uns leider den Ast ab, auf dem wir sitzen. Bis zu 1 Million Arten auf der Welt gelten inzwischen als gefährdet. Bei uns in Deutschland sind es 7000. Und wir fragen uns deshalb heute bei Deutschlandfunk Kultur, wie wir die Pflanzen, die Tiere, die Natur und uns schützen können. Zu Gast sind Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Deutschland und Hanna Emde, die als Tierärztin in den Dschungeln dieser Welt unterwegs ist. Und mit beiden können Sie ins Gespräch kommen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Frau Emde, bei Ihnen liegt ja der Einsatz für die Natur im Grunde genommen in der Familie. Die Mutter ist Biologin, der Vater Forstwissenschaftler, aber Sie waren auch Pfadfinderin. Wie hat das Ihren Forschergeist beeinflusst?
Ich glaube, sehr stark, ehrlich gesagt. Also ich war wirklich, seit ich klein bin, bei den Pfadfindern, war auch später Pfadfinderleiterin und da lernt man natürlich schon eine sehr naturnahe Lebensweise kennen. Also wir waren ganz viel zelten, wir waren mit Rucksack und Landkarte im Wald unterwegs und ich glaube, das hat mich gerade als Kind schon wirklich sehr geprägt und auch weitere Generationen dann geprägt. Also meine Gruppenkinder, die ich noch von damals kenne und so, die sind auch alle in ähnlichen Berufen gelandet. Das ist ganz spannend.
Wieso sind es denn die Wildtiere geworden und nicht Pferde, Katze, Hund?
Ja, ich wollte schon immer Tierärztin werden. Das ist ja bei vielen Mädels so. Aber das hat sich sehr schnell geändert, als ich angefangen habe zu studieren, dass ich eben nicht die klassischen Haus- und Nutztiere machen möchte, obwohl das natürlich der größte, auch wirtschaftliche Teil in unserem Studium ausmacht. Aber mich haben immer diese wilden Tiere, die Wildnis extrem fasziniert. Ich war schon immer so als Forscherin ab des Weges unterwegs, auch als Kind schon. Aber ich habe eben auch gemerkt, was dort für einen Bedarf ist. Und zwar gerade die Naturschutzmedizin, die Conservation Medicine, kommt in der Tiermedizin viel zu kurz. Und dabei hängt ja der Artenschutz und die Tiermedizin extrem eng zusammen. Das lernen wir durch Corona gerade am eigenen Körper quasi kennen. Und das habe ich nicht auf mir sitzen lassen. Da wollte ich mich weiter informieren. Deswegen habe ich auch meinen eigenen Artenschutzverein gegründet, weil mir dieses Thema in der Tiermedizin noch viel zu kurz kommt.
Diese zoonotischen Krankheiten sind ja ohne Zweifel mit Umweltveränderungen und dem menschlichen Verhalten in Zusammenhang zu bringen. Welche Maßnahmen müssen eigentlich in diesem Jahr ergriffen werden, um weiteren Pandemien vorzubeugen? Dass wir nicht nochmal so eine Covid-Nummer erleben.
Ja, wir müssen damit aufhören, einfach in fremde Lebensräume vorzudringen und so tun, als würde uns die Welt gehören und uns dann wundern, dass, ja, wenn Arten aussterben, Erreger, die natürlich dort vorkommen, plötzlich überspringen auf andere Wirte, was dann in dem Fall der Mensch ist. Also wir müssen aufhören, so zu tun, als könnten wir einfach alles für uns Menschen in Anspruch nehmen, Natur zerstören und plötzlich einfach, ja, landwirtschaftlich zum Beispiel nutzen und uns dann wundern, dass Ökosysteme aus dem Gleichgewicht kommen. Und ich glaube, dass das Menschen durch das letzte Jahr auch bewusster geworden ist, dass das alles Auswirkungen hat, dass wir nicht einfach ohne weitreichende Auswirkungen Natur zerstören können oder Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen können.
Herr Kreiser, hat dieses Jahr die Sinne dafür geschärft?
Ganz bestimmt, das denke ich schon. Also wir sehen das, auch wenn viele unserer Veranstaltungen bundesweit ausfallen mussten, doch ganz, ganz viel Nachfrage ist auf unseren Informationskanälen nach Naturerfahrung, nach Naturinformation und auch nach den Zusammenhängen mit Gesundheit und der Pandemie. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, kann das auch jeder Einzelne erleben. Wir sehen, dass viel mehr Leute, gibt es auch die ersten Studien schon jetzt im letzten Jahr in Parks waren und im Grünen waren. Und sehen, wie dringend sie eigentlich Natur um sich brauchen, um auch psychisch und physisch gesund zu bleiben.
Kemal Özelgun ruft uns an aus Erlangen. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Erlangen.
Herr Özelgun.
Ja, zunächst erstmal möchte ich allen ein gutes und freudvolles neues Jahr wünschen.
Das wünschen wir Ihnen auch. Dankeschön.
Ebenso. Und ich bin vom Beruf Elektromechaniker. Jetzt werden Sie fragen, was hat mein Beruf mit Artenschutz zu tun? Ich will Ihnen das ein bisschen erklären. Dadurch, dass ich Elektrogeräte repariere, erhalte ich Rohstoffe. Unsere Hunger nach Rohstoffen ist so immens geworden, dass wir immer mehr in diese Welt der Tiere eingreifen. Das heißt, wir zerstören diese Welt. Und ich bin auch der Meinung, dass Artenschutz auch gleichzeitig Pandemieschutz ist. Ein Beispiel, Sie kennen wahrscheinlich Coltan, das ist so ein Rohstoff, das man für Handys braucht. Das wird sehr stark in Kongo gewonnen und da zerstören wir die Welt der Gorillas dort. Das heißt, wir brauchen immer mehr Rohstoffe und mein Ansatz ist, wir müssten viel mehr nachhaltiger leben. Das heißt, wir müssten viel mehr sorgsame, maßvolle mit den Sachen umgehen. Ich möchte Sie auf etwas erinnern, an der ersten Regierungserklärung von Frau Merkel, das ist verdammt lang her, hat sie mal einen schönen Satz gesagt, nämlich wir müssen Formen des Wirtschaftens finden, die nicht die eigenen Grundlagen zerstört. Das hat mich damals schon sehr, als die junge Bundeskanzlerin da gesagt hat, dachte ich mir, naja, es wird sich vielleicht doch was ändern, aber das hat sich nicht viel geändert. Es ist vorhin erwähnt worden von kommunaler Politikverantwortung. Ich bin in Erlangen in einer Stadt und versuche seit Jahren, die Stadt davon zu überzeugen, ob ich aus diesen Wertstoffhöfen, was die Leute wegschmeißen, Sachen für Wiederverwertung oder wieder reparieren, Sachen nehmen darf. Das erlaubt mir die Stadt nicht, weil da irgendwelche Regeln gibt, da haben die eigenen Interessen. Das heißt, wir müssen unsere Einstellung zu den Sachen ändern. Und wenn das nicht passiert, dann wird es ganz schwierig sein, meiner Meinung nach, dieser Artenschutz auch, wie gesagt, Artenschutz ist für mich gleichzeitig Pandemieschutz auch, zu verwirklichen.
Ich würde gerne, Herr Özelgun, bei Ihrem Beispiel mit den Handys bleiben. Sie sagen, wir müssen nachhaltiger leben. Wie kann man das zum Beispiel in Bezug auf die Handys realisieren?
Ja, zunächst mal müssen wir Druck machen, dass Handys gebaut werden, die man besser reparieren kann. Das andere ist nachhaltig, also man muss nicht alle 2-3 Jahre neue Handys sich besorgen. Das alles kann man durch den Druck auf Wirtschaft schon erreichen. Und irgendwann mal ist das ja endlich. Also die Erde wird irgendwann mal erschöpft sein mit den Rohstoffen. Und das heißt, wir müssen eine andere Einstellung haben. Und wenn wir ein Handy kaufen, dann, wie es früher war, dass man sagt, dieses Gerät möchte ich eben bleibt 10 Jahre, die nächsten 10 Jahre benutzen und nicht nach 2 Jahren wieder wegschmeißen.
Mhm. Und da, Herr Kaiser, also kommen natürlich, ja.
Aber Sie haben auch eine Verantwortung. Ich finde auch, dass zum Beispiel die Medien auch viel mehr Druck machen könnten in diesem Bereich. Aber das sind die Interessen der Wirtschaft doch sehr groß. Deswegen habe ich auch vorhin auf Frau Merkel hingewiesen, dass sie mal eben gesagt hat, wir müssen Formen des Wirtschaftens finden, die nicht die eigenen Grundlagen. Im Moment zerstören wir die eigenen Grundlagen.
Mhm.
Und das muss sich ändern, also auch die Einstellung dazu ändern. Und ich verstehe nicht, warum zum Beispiel im kommunalen Bereich man nicht aus einem Werkstoffhof, wo Sachen weggeschmissen werden, nicht, dass man wiederverwerten darf. Das ist mir unerklärlich. Aber die Stadt Erlangen zum Beispiel oder auch in anderen Städten wird das nicht erlaubt.
Herr Kaiser, das A und O, wir hören es ja wieder raus bei Herr Özelgun, ist die Bewusstseinsänderung. Wenn aber jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, nö, ich möchte aber jedes Jahr ein neues Handy und bitte immer das Aktuellste und Beste und Tollste. Wie kann man gegensteuern? Wie kann man ohne mit dem erhobenen Zeigefinger und ohne Verbote, ohne Regeln was ändern? Oder geht es gar nicht ohne Verbote und ohne Regeln und ohne Gesetze?
Ich denke, ohne Regeln geht es nicht. Das kennen wir aus dem Straßenverkehr auch. Da sagt auch niemand, man soll den Leuten nichts vorschreiben. Doch natürlich brauchen wir Regeln, wenn wir zusammenleben wollen und wenn wir uns unsere Umwelt auch für künftige Generationen erhalten wollen. Das ist völlig klar. Aber es ist natürlich auch die Frage, was will denn dieses ominöse Wesen, die Verbraucherin, der Verbraucher? Zum Beispiel hat die EU eine europaweite Umfrage gemacht. 80% der Menschen wollen, dass die Hersteller gesetzlich verpflichtet werden, digitale Geräte zu reparieren und auch den Austausch von Einzelteilen zu ermöglichen. Also es gibt eine ganz, ganz große Mehrheit bei ganz vielen Dingen, auch in der Landwirtschaft und so weiter, wo letztlich die Verbraucherinnen und Verbraucher schon sehr weit sind, aber die Lobbys, die einfach noch gut Geld verdienen, dagegen halten. Und dann haben wir natürlich auch die Werbung. Also wenn natürlich ständig gesagt wird, jeder braucht das allerneueste Handymodell, dann hat das natürlich auch einen Effekt. Wir haben auch Werbung reguliert, wenn wir an Tabak denken zum Beispiel. Also es geht nicht ohne Regulierung und die Bereitschaft in der Bevölkerung, Dinge zu ändern, ist da und die technischen Möglichkeiten, die Ideen, die Kreativität in der Wirtschaft ist auch da. Aber wir sehen ganz oft, dass Innovationen, neue Ideen, ob wir jetzt von Elektrogeräten oder Landwirtschaft sprechen oder Autos, so lange schlummern, bis es Regeln gibt, die diesen Innovationen zum Durchbruch verhelfen. Denn solange man mit alter Technik, abgeschriebener Technik gut Profit macht, warum soll man sich ändern aus Unternehmenssicht?
Absolut.
Das ist sozusagen.
Und auch die Transparenz, über die wir eben gesprochen haben. Ne? Also, dass man eben zeigt, dass Gorillas im Kongo durch Handys bedroht werden. Also jetzt einfach gesagt, das fehlt eben auch so, dass die Konsumenten und Konsumentinnen sich dessen überhaupt erstmal bewusst werden, oder?
Und dass man sich als Teil dieses ganzen Kreislaufes sieht.
Ja. Wobei ich auch immer sage, dass wir natürlich gerade Leute wie auch wir selbst, die vielleicht schon ein bisschen sich informieren können, selbst wir scheitern oft, muss ich zugeben, auch ich, der ich versuche, möglichst viel Bio zu kaufen im Laden, um zu sehen, was ist jetzt besser im Label-Dschungel, wie findet man sich zurecht. Also ich glaube, keiner von uns kann wirklich im Moment vollständig ökologisch leben, solange die Rahmenbedingungen sich nicht verändern. Also ich träume eigentlich von einem Supermarkt, in den ich reingehe und weiß, da wird nichts verkauft, was der Zukunft meiner Kinder schadet und ich rein nach Geschmack aussuchen kann. So gehe ich in der Apotheke, weiß ich auch, dass die Dinge streng geprüft werden, die dort angeboten werden. Also das hat glaube ich, da wird viel auch von bestimmten Interessensgruppen mit diesem Verbotsthema, mit diesem erhobenen Zeigefinger, den man nicht nutzen soll, gespielt, um letztlich Regelungen zu verzögern oder gar zu verhindern.
Kemal Özelgun, vielen Dank für Ihren Anruf aus Erlangen. Klaus Kramer fragt per Mail, warum ist Artenvielfalt per se ein wünschenswerter Zustand? Und seine zweite Frage, was bedeutet Gleichgewicht in dynamischen ökologischen Systemen? Erste Frage, warum ist Artenvielfalt per se ein wünschenswerter Zustand, Herr Kreiser?
Artenvielfalt ist letztlich vor allem ein notwendiger Zustand, wenn wir auf dieser Erde leben wollen. Also wir brauchen die Vielfalt der Arten, der Ökosysteme und die genetische Vielfalt, um überhaupt uns ernähren und in einem stabilen Klima leben zu können. Aber gleichzeitig ist die Vielfalt auch für viele Menschen zumindest ein intrinsischer Wert, dass es gab neulich eine Studie, dass Menschen, in denen eine höhere Vogelvielfalt vorkommt, tendenziell zufriedener sind. Wir sehen, dass das auch einen psychischen Effekt hat und dass Artenvielfalt einfach für viele, und ich kenne das aus meiner eigenen Jugend, aus meiner Kindheit auch, wo ich Vögel beobachtet habe, dass das etwas Positives ist, was schützenswert ist. Aber es ist tatsächlich, und dass die Wissenschaft ganz klar ist, es ist etwas notwendig für das Überleben der Menschheit.
Herr Kramer schreibt übrigens als Hobbygärtner in einer ostdeutschen Kleingartensparte und fragt, was bedeutet Gleichgewicht in dynamischen ökologischen Systemen?
Gleichgewicht ist wissenschaftlich ein schwieriger Begriff, denn letztlich ist ein ökologisches System nie völlig starr. Es ist eben dynamisch und damit ist es auch nicht, kann man auch nicht sagen, es ist zu irgendeinem Punkt genau im Gleichgewicht. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass es keine großen Störungen gibt, die sozusagen die Verhältnisse zwischen Räuber und Beute, die Nahrungsnetze durcheinander bringen, die massiv den Nährstoff- oder Wasserhaushalt in der Landschaft verändern. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Und natürlich immer, wenn ein ökologisches System aus dem Gleichgewicht gerät, dann verändert sich etwas. Und die Natur sieht das erstmal neutral. Das Problem ist, wenn wir Menschen, wir kennen das beim Klima, oder viele Tiere, wenn diese Veränderungen zu schnell vor sich gehen, dann können wir uns nicht anpassen. Wenn zum Beispiel der Kalender der Zugvögel, wann sie zurückkommen nach Europa, wenn die zu spät kommen und die Insekten sich schon ausgebildet haben und als Futterquelle nicht mehr zur Verfügung stehen, dann haben die Vögel ein Problem. Dann kann man sagen, hier ist was aus dem Gleichgewicht geraten durch den Klimawandel. So gibt es also. Das mit dem Bild, dass ein Ökosystem ist komplett immer im Gleichgewicht, das ist eigentlich wissenschaftlich nicht mehr so haltbar.
Ich habe da auch ein ganz bildhaftes Beispiel aus Madagaskar. Das fand ich irgendwie so beeindruckend. Da waren wir viel im Wald unterwegs und da gibt es ja diese Affenbrotbäume, die ganz berühmten Baobabs. Und da war ein so ganz besonderer, wunderschöner, hoher Baum, wo die auch von den Früchten immer gelebt haben, die Einheimischen. Und da meinte der Ranger zu mir, dass das der letzte seiner Art wäre. Und ich war völlig perplex, so wie kann denn so ein riesiger, uralter Baum irgendwie aussterben? Und da habe ich herausgefunden, dass dieser Baum hauptsächlich, also die Früchte, Samen von einem Vogel gefressen wurden, der ausgestorben ist. Und dieser Prozess, dass der den verdaut und dann wieder ausscheidet, war halt ganz wichtig für die Verbreitung dieses Baumes. Und da merkt man einfach, wie dieses Gleichgewicht oder diese Abhängigkeit im Ökosystem so wichtig ist, dass dieser Vogel für die Verbreitung dieses Affenbrotbaumes zuständig ist. Das finde ich total beeindruckend.
Zum
Ja, es sind
Artenschutz.
eben
Ja.
viele Abhängigkeiten, die sich über Millionen Jahre
Ja,
herausgebildet haben und
genau.
die jetzt vielleicht durchbrochen werden.
Zum Artenschutz kommen Ideen per Mail von Grit Lori aus Rostock. Sie empfiehlt, was man so braucht, sollte fair und vorsichtig hergestellt, langlebig, hochwertig, reparabel sein. Secondhand ist prima, nur konsumieren, was man wirklich braucht, das bezieht sich auch auf Reisen und Freizeit. Die Artenvielfalt hat extrem nachgelassen in meiner Lebensspanne, nicht mal 50 Jahre. Auch ich sehe es, erfahre es nicht nur aus den Medien, aber das Schöne ist, dass viel sich erholt, wenn man es einfach nur in Ruhe lässt, viel zurückkommt, wenn man Lebensraum anbietet. Danke dafür, Grit Lori aus Rostock. Und wir gehen nach Uelzen zu Hinrich Niemann. Guten Morgen, Herr Niemann.
Guten Morgen in die Runde.
Herr Niemann, erzählen Sie uns von Ihrem Einsatz für den Artenschutz.
Ja, vielen Dank, dass ich hier meine Sicht mal kurz skizzieren darf. Also ich bin konventioneller Landwirt in der Lüneburger Heide. Wir bauen Spargel und Erdbeeren an. Und ja, ich ich stelle mir immer so vor, also oder wir haben ja einfach dieses Phänomen, dass sich die Landwirtschaft immer weiter von der Bevölkerung entfernt, also diese natürliche Verflechtung, die gibt es ja immer weniger. Und ich will mir Mühe geben, das so zu verstehen, dass man es auch, wenn man jetzt nicht Landwirt ist, also wir tun halt für die Artenvielfalt verschiedene Dinge. Einmal, was auch gerade die aus der Mähe hervorging, mit dem einen Lebensraum zu schaffen, dass wir halt schon versuchen, wenn es mal eine Ecke ist oder ein Wegestreifen oder so, dass wir den der Natur überlassen. Wir legen auch aktiv Blühstreifen an. Wir haben hier jetzt ein aktuelles Projekt mit dem NABU zusammen, dass wir eine Hecke pflanzen wollen. Wir machen Humusaufbau im Boden, auch aus Klimaschutzgründen. Also ich denke, wir tun schon einiges. Wir müssen es nur noch besser kommunizieren auch. Was mich stört, ist, dass oft zum Beispiel, das ist immer so, schnell wird die Landwirtschaft, die einen großen Anteil daran hat, dass wir weniger Arten haben, absolut keine Frage, deshalb sehe ich mich auch in der Pflicht, was zu tun. Aber im Beispiel diese Studien, diese Krefelder Studien, wo ja festgestellt wurde, dass die Insektenmasse so stark zurückgegangen ist, die wurde in Naturschutzgebieten gemacht, so wo eine Ackerfläche ganz weit weg ist. Aber fast reflexartig wurde gesagt, ja gut, schuldiger am Insektenrückgang wird wohl die Landwirtschaft sein. Wo ich dann sage, muss man das nicht kritischer hinterfragen? Muss man nicht erstmal, wenn man sowas Alarmierendes feststellt, gucken, gut, Landwirtschaft, klar, okay, aber was ist mit Elektrosmog? Was ist mit Mobilfunk? Was ist mit Klimawandel? Wenn ich im Januar 2020 15 Grad habe plus, auf meinem Acker sind Brummer unterwegs. Das kann doch nicht gut sein. Ja? Also jetzt, ich will nicht sagen, andere sind schuld, ich mache nichts. Ich will nur sagen, aus meiner Sicht wird zu oft der Landwirt als Schuldiger gesucht und dann gut, dann sollen die mal machen, Gesetze her und so weiter. Und das stört mich ganz oft.
Herr Niemann, leider haben wir eine brummende Leitung. Umso besser ist das, was Sie sagen, Frau Emde. Sie haben dreimal gemacht.
Ja, weil ich das auch ganz oft als Beispiel im Ausland nehme. Also ich finde einfach, wir haben eine super fortschrittliche Landwirtschaft hier in Deutschland. Dem möchte ich gar nichts entgegensetzen, genau aus diesen Gründen, die Sie auch gerade genannt haben, Herr Niemann. Aber sowas würde ich mir eben auch in diesen anderen Ländern, nehmen wir zum Beispiel Costa Rica, ein absolutes Naturschutzland, und dort wird ganz viel Ananas und Bananen angebaut und dort findet ganz bestimmt nicht so ein guter Anbau statt. Also ich habe dort die Plantagen besucht, das sind absolute Monokulturen, da sind absolut giftige Pestizide, die dort eingesetzt werden, die werden in der EU gar nicht zugelassen. Das heißt, wir sind schon extrem weit in Deutschland. Das stimmt. Ich finde auch Blühstreifen, Heckenanbau, das ist alles super wichtig. Das müsste auf jeden Fall weitere Kreise ziehen. Also das ist in Malaysia mit dem Palmöl oder in Brasilien mit dem ganzen Futtermittel, Sojaanbau, längst noch nicht so weit.
Da fürchte ich, muss ich kurz noch ergänzen, dass ich schon der Meinung bin, dass wir in Deutschland, das liegt nicht an den einzelnen Landwirten, wie gesagt, die müssen wirtschaftlich handeln, aber die Art, wie die Landwirtschaft bei uns im großen Stil betrieben wird, ist der Hauptfaktor und hat desaströse Effekte auf die Artenvielfalt in Deutschland, und da müssen wir auch Vorbild sein für andere Länder. Dass Blühstreifen angelegt werden, oft sogar unentgeltlich, das ist sehr, sehr löblich, und es muss auch mehr darüber geredet werden. Vor allem muss es aber auf größerer Fläche, es ist einfach zu wenig flächenmäßig, und es muss bezahlt werden. Die Landwirte müssen damit Geld verdienen können. Und das ist das, was sich ändern muss. Und natürlich der Klimawandel und der Flächenverbrauch setzen den Insekten auch zu. Und die werden nicht vernachlässigt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wir machen große Aktionen gegen den Flächenverbrauch, was Siedlungsflächen angeht. Wir setzen uns für den Klimaschutz ein. Aber die Landwirtschaft ist nun mal, haben Sie ja auch gesagt, ein wichtiger Faktor. Wir müssen alle Faktoren angehen, und vor allem muss es sich lohnen für Landwirte, Blühstreifen anzulegen und zum Beispiel vielleicht auch beim Spargel- und Erdbeeranbau öfter auf die Plastikfolien zu verzichten.
Herr Niemann, können Sie auf Plastikfolien verzichten beim Spargel- und Erdbeerenanbau?
Ganz schwer, weil die halt sehr viele positive Effekte haben. Aber was wir machen, ist halt, das so umweltverträglich wie möglich zu machen. Durch ein vernünftiges Recycling. Der große Vorteil, in Anführungsstrichen, dieser Folie ist halt, dass sie sortenrein ist. Das ist ja ein Produkt. Anders als beim Hausmüll, wo ganz viel durcheinander ist. Und deshalb ist das Rezyklat, was man daraus herstellen kann, auch ganz gut wieder geeignet, um wieder neue Folie herzustellen. Ich würde ganz gerne noch einen Aspekt von Herrn Kreiser aufnehmen, mit den Umfragen, die Sie ja genannt haben. Und das ist auch ein Punkt, wo ich manchmal mir ein bisschen mehr kritisches Hinterfragen wünsche. Denn zum Beispiel, neulich war eine Umfrage, 77% der Befragten haben angegeben, dass sie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ablehnen. Ja? Mhm. Und da sage ich, okay, aber warum wird denn nur, ich glaube, wir sind bei 4 oder 5% Bio. Jeder kann sich Bio, ich sag mal, jeder, der sich leisten kann, kann ja Bio kaufen. Ja, also das liebste Diskrepanz. Ich glaube nicht, dass man aus Umfragen 100% auch auf die Entscheidung zurückschließen kann.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Niemann. Rein theoretisch sind alle dafür, Ökobauern zu unterstützen oder Bio zu kaufen. Wenn es zum Schwure kommt, sagen Sie, das ist zu teuer. Ich weiß nicht, wie Sie es erleben. Sie haben einen Hofladen vermutlich.
Genau, aber ich habe vor einigen Jahren ganz intensiv überlegt, auf Bio umzustellen. Mhm. Ich hätte 20% weniger Ertrag. Ich habe mir viele Bio-Spargelhöfe angeguckt. Man hat ja weniger Ertrag. So im Getreide ist es meinetwegen 30%. Ich kriege aber nicht mehr für das Produkt. Also das finde ich ja gut, dass Herr Kreiser auch gesagt hat, dass es in Landwirtschaft ist, muss nach ökonomischen Gesichtspunkten. Wenn ich ein bisschen weniger Einkommen hätte, würde ich auch noch sagen, okay. Aber wir haben einfach das Problem, ja, ich muss ja davon leben. So. Und wenn ich weniger ernte und nicht mehr für das Produkt kriege, weil der Verbraucher eben da nicht bereit ist, mehr Geld für auszugeben, dann lohnt sich das einfach nicht. Hm. Und dazu kommt halt noch, dass ich davon überzeugt, ich bin wirklich ökologisch bewusst, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn ich die hier zugelassenen Pflanzenschutzmittel in diesen kleinen Mengen, die ich nur nehme, einsetze, ist das okay. Mhm. Mhm.
Sie bringen mich auf mehrere Punkte, deshalb stutze ich gerade ein bisschen. Also ich habe noch im Kopf, Frau Emde, dass Sie ganz am Anfang unserer Sendung vom Palmöl gesprochen haben. Wie problematisch das ist, dass so viel Palmöl angebaut wird für zum Beispiel Biosprit. Wenn Sie uns das nochmal erklären könnten, was das eine mit dem anderen zu tun hat und wo wir Verbraucher da hängen.
Genau, also die Palmölplantagen, die ich zum Beispiel in Malaysia kennengelernt habe, haben nichts mit einem nachhaltigen Anbau oder einem nachhaltigen Wirtschaften zu tun. Das sind riesige Monokulturen. Vorher wurde alles gerodet. Ich meine, so ein Regenwaldboden ist eh nicht besonders fruchtbar. Das hängt alles nur an dieser kleinen Humusschicht. Und wenn die durch die Brandrodung und dann die Landwirtschaft zerstört wird, ist da nicht mehr viel, was fruchtbar ist. Dadurch werden die Böden komplett ausgelaugt mit dieser intensiven Landwirtschaft. Diese riesigen Plantagen, die sich über Kilometer weit erstrecken, das ist wie ein Friedhof auf diesen Plantagen. Das ist total krass. Ich bin dann im Regenwald unterwegs und gehe 3 Meter weiter, stehe auf solch einer Fläche und es ist quasi totenstill. Es leben dort keine Vögel mehr, kein Rascheln, keine Tiere. Das ist alles so extrem vergiftet durch diese extremen Pestizide, die dort eingesetzt werden, die, wie gesagt, in der EU niemals zugelassen werden. Das geht ins Grundwasser, die anliegenden Flüsse sind verseucht. Wir konnten von dem riesigen Kinabatangan-Fluss in Malaysia vor unserer Forschungsstation keinen einzigen Fisch zum Beispiel essen, weil das so vergiftet war, dass man diese Fische gar nicht mehr mit gutem Gewissen irgendwie zu sich nehmen könnte. Und das ist eine absolute Katastrophe. Und das liegt nicht allein jetzt an Malaysia oder Indonesien oder so, sondern zum Beispiel die EU ist ein extrem großer Importeur von Palmöl. Und was ich eben vorher nicht wusste, bevor ich dort gearbeitet habe, ist, dass eben über 50% des in die EU importierten Palmöls in unserem Biosprit landen. Und das finde ich ein Skandal. Man gaukelt dem Verbraucher vor, dass man irgendwie Bio tankt und grün tankt und was Gutes tut. Dafür wird aber eben Regenwald woanders auf der Welt abgeholzt und Lebensraum für ziemlich, ziemlich viele Tiere zerstört. Das ist eine Katastrophe.
Herr Kreiser, das gleiche Problem gibt es doch mit Mais als Monokultur. Also statt Plastikgeschirr für die Fete kaufen wir Teller und Besteck aus Mais. Glauben, wir tun was Gutes und sitzen in der Zwickmühle. Wie kommt man da raus aus diesem Dilemma?
Ja, im Prinzip landet Mais ja auch im Tank, wie Palmöl auch. Also es ist erstmal schon mal die Frage, es bringt nichts einfach nur zu glauben, man ersetzt den einen Rohstoff durch das andere. Also wenn wir Erdöl ersetzen wollen durch Mais oder durch Palmöl, Das funktioniert so nicht, denn das muss angebaut werden und in allererster Linie wird das sehr umweltschädlich angebaut und es ist manchmal sogar noch schlimmer als Erdöl dann, wenn man auch sogar, wenn man auf die Klimabilanz guckt, wenn Mais auf Moorböden oder Palmöl auf Moorböden angebaut wird, dann geht sogar auch ist auch die Treibhausgasbilanz fatal. Das heißt, das Beste ist, wenn man wirklich sowohl den individuellen Pkw-Verkehr möglichst weit reduziert und wenn man auch eben den Verbrauch von Einwegplastik reduziert und auf wiederverwertbare Materialien achtet. Das gleiche auch beim Holz. Also je mehr wir Dinge wiederverwerten, je mehr wir in Richtung einer Kreislaufwirtschaft gehen, je mehr wir erstmal Dinge vermeiden, dann wiederverwerten und dann recyceln, desto besser. Und das muss und kann auch wiederum nur politisch geregelt werden. In Brüssel toben da heftige Schlachten um ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, was die Industrie eben verpflichtet, auf solche Methoden zu setzen. Die Industrie hat die Konzepte längst in der Schublade bisher, aber machen sie mit anderen Konzepten noch besseren Profit. Die Politik kann das ändern, aber beim Palmöl zum Beispiel oder beim Biogas geht es darum, wie viel darf angerechnet werden in die erneuerbaren Energieziele der EU. Da geht es um Prozente und jedes Prozent sind viele, viele Millionen Euro dann auch Gewinne oder Nicht-Gewinne für bestimmte Akteure in Brüssel. Das ist letztlich sehr, sehr viel Politik im Spiel bei dem, was letztlich in unserem Tank ist. Aber wenn wir darüber reden, wenn wir natürlich im Rahmen unserer Informationen, die wir als Verbraucherinnen und Verbraucher haben, auch an der Ladentheke entscheiden, dann können wir da schon auch einen Unterschied machen. Und wenn wir uns politisch engagieren und entsprechend auch an den Wahlen teilnehmen, dann können wir auch das große Rad mitdrehen.
Herr
Absolut.
Niemann, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Uelzen und dass Sie uns die Sicht des Bauern nochmal nahegebracht haben zum Schutz der Artenvielfalt. Herr Kaiser, schnelle Urbanisierung, Flächenfraß, Besiedelung, die Stichwortliste ist lang. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf Verkehrsprojekte schauen, dann sehen wir, dass das Autobahnprojekt A26 Ost vom NABU den Dinosaurier des Jahres 2020 angeheftet bekommen hat. Was missfällt dem Naturschutzbund?
Ja, dieser Autobahnbau ist ein Paradebeispiel für eine völlig, völlig verfehlte Verkehrspolitik. Das ist eine 10 Kilometer lange Querverbindung im Hamburger Süden, die letztlich vor langer, langer Zeit geplant worden war und von einem völlig anderen Wachstum des Hamburger Hafens ausgeht, als es jetzt wirklich der Fall ist. Also sie wird eigentlich nicht benötigt. Gleichzeitig kostet sie 150 Millionen Euro pro Kilometer und zerstört große Naturflächen, die gerade am Stadtrand wichtig wären und wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Es ist letztlich ähnlich wie auch andere Autobahnbauten letztlich auch völlig aus der Zeit gefallen. Wir zerstören mit Autobahnen auch Moorflächen, die Kohlenstoffspeicher sind. Dazu heizen wir natürlich weiteren Pkw-Verkehr an. Das widerspricht also allen Klima- und Naturschutzzielen. Deswegen haben wir dieses Projekt A26 Ost zur größten Umweltsauerei des Jahres 2020 in Deutschland gekürt und eben jetzt den Dinosaurier des Jahres verliehen.
Was wäre die Alternative? Keine Autobahn.
Ja, letztlich, wir fordern erstmal ein Moratorium für alle Neubauten für Fernstraßen und eine Neuauflage des Bundesverkehrswegeplans. Also wir hoffen, dass die nächste Bundesregierung da einen Neustart in der Verkehrspolitik macht. Denn wie in der Landwirtschaft sind das sind die beiden Sektoren, in denen im Klimaschutz wirklich viel zu wenig vorangeht und wo letztlich die traditionellen Lobbyverbände letztlich auch ihre jeweiligen Bundesminister fest im Griff haben. Also hier muss im Verkehrsbereich und im Landwirtschaftsbereich, da muss in Deutschland ganz viel passieren. Und wir sehen ja, dass wir gerade in den Städten tut sich ja schon einiges im Bereich Mobilität. Wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr, wir brauchen weniger privaten Pkw-Verkehr. Und gerade dieser Autobahnabschnitt ist absolut nicht notwendig.
Wie sind Sie zum NABU gekommen? Wie sind Sie zum Naturschutz gekommen?
Meine Liebe gilt eigentlich seit früher Kindheit den Vögeln. Also Futterhaus bei der Oma, da habe ich die ersten Vögel bestimmt. Auf Reisen mit meinen Eltern habe ich Störche über dem Bosporus erlebt und letztlich Vogelschutz dann in der Jugendgruppe im fränkischen Bamberg betrieben. Die Jugendgruppe habe ich auch geleitet. Wir haben dann auch Zeltlager organisiert in den damals ganz neuen, für uns aus Westsicht neuen Bundesländern an der Ostsee. da war das Birdwatching mache ich bis heute und ist ein ganz toller Ausgleich zu dem Dschungel der Büros und Ministerien, in denen ich mich oft bewege. Die andere große Liebe, die ich habe, ist Europa und die internationale Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Das habe ich in Osteuropa erlebt, wo ich gearbeitet habe, wie wichtig der EU-Beitritt war und das große Projekt, das die EU auch für Frieden und für Umweltschutz vorantreibt. Da habe ich auch gerne 6 Jahre in Brüssel als Naturschutzlobbyist gearbeitet. Und im NABU konnte ich gut Europa, Politik und Vogelschutz zusammenbringen.
Sabine Nölting ruft uns an aus Lübeck. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich bin immer ganz fasziniert von den Sendungen, weil sie mich immer in die Vielfalt entführen. Denn wie vielfältig die Welt eigentlich geschädigt ist, kommt unheimlich zum Tragen. Und ich verliere mich dann darin und merke dann, dass ich so den Faden verliere, welcher Schaden ist jetzt eigentlich ganz wichtig. Ist das jetzt die Landwirtschaft, der wir den Stempel aufdrucken können oder dem Verkehr oder der Umwelt? Ich bin jetzt für mich persönlich dazu gekommen, was ist groß und was ist klein? Und ich glaube, wenn wir das versuchen, ganz klein wieder zu machen, nicht die riesige Weltprobleme, die uns erschlagen, sondern das Kleine vor der Haustür, unsere Plastiktüte, unser Gänseblümchen, unseren Baum, der im Sommer Wasser braucht. Wenn wir da vielleicht wieder zurückgehen, dann könnte man vielleicht in dieser Kleinheit etwas bewirken. Das ist in Ihrer Sendung ja auch schon gut rausgekommen. Mhm. Je höher und je größer man wird, ob das um die Gorillas geht, ob das um die Wale geht, da verlieren wir den Hering vor der Tür, oder den Wurm im Boden. Und wenn ich dann höre, dass eben im Europaparlament eigentlich nur das Geld hin und her geschoben wird, und man sich gewisse Zertifikate kaufen kann, können, die als Ausgleich dienen und das gar nichts bewirkt im Kleinen. Ich kriege dadurch keinen Baum vor die Haustür. Ich bin ganz entsetzt, dass etwas wie Glyphosat von Deutschen gekauft worden ist und jetzt ist erstmal Stille. Wahrscheinlich benennt man es nur um. Ja. Ich weiß es nicht.
Frau Nölting, also, ich glaube, der springende Punkt bei Ihnen ist, Sie sagen, wir müssen auch wieder gucken auf das Kleine vor der Haustür. Und ich denke, Hanna Emde, das Kleine vor der Haustür ist Teil des großen Ganzen. Das müsste man vielleicht auch nochmal erklären, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.
Ganz genau. Also das ist natürlich total wichtig, vor die eigene Haustür zu gucken. Aber wir können eben nicht mehr nur noch darauf gucken, weil wir dafür in einer anderen Gesellschaft heute leben. Durch die Globalisierung hängt das eben alles zusammen. Und wir haben mit unserem Handeln auch vor der Haustür Einfluss auf alle Regionen der Welt. Also wenn wir hier denken, wir kaufen ein deutsches Stück Fleisch, was hier aufgewachsen ist. Und so ist das eventuell das Rind mit Futtermitteln gefüttert worden, was in Brasilien angebaut wurde, das Soja. Und dafür wurden dort große Flächen abgeholzt. Oder eben das Palmöl, was wir eben als Biokraftfahrstoff angesprochen haben. Und deswegen reicht dieser kleine Blick nicht mehr nur. Das ist unheimlich wichtig, dass wir in unserer Blase quasi auch den Naturschutz vorantreiben und das Laub liegen lassen und die Bäume in der Trockenheit vielleicht gießen wollen. Aber das ist nicht alleine ausreichend, weil dadurch, also unsere Handlungen, die wir hier vor Ort durchführen, haben einfach zu hohe Konsequenzen. Und ich habe natürlich, dadurch, dass ich dann vor Ort auch arbeite in den Regionen, die erstmal so weit weg scheinen, ganz konkrete Beispiele und erlebe das hautnah. Aber mir war zum Beispiel vorher nie bewusst, was die Banane in unserem Supermarktregal, an den Anblick wir uns vollkommen gewöhnt haben, was das für Auswirkungen in den Anbaugebieten hat. Das ist dramatisch. Das hat mich geschockt.
Welche hat's?
Das ist auch wieder der extreme Pestizideinsatz. Da wird Grundwasserböden vergiftet durch die Pestizide und extremer Plastikverbrauch. Jede Bananenstaude ist einzeln in Plastiktüten verpackt, damit bloß keine braunen Stellen, die wollen wir in unseren Supermarktregalen nicht sehen, in der Schale sind. Einzeln sind die Bananen noch mit Styropor voneinander getrennt, damit die auch die perfekte Form haben. Und da wird eine Umweltverschmutzung betrieben, nur damit wir die exotischen, schönen, knalligen Früchte in unseren Regalen haben. Das finde ich, da tragen wir eine Verantwortung, auch hier in Deutschland.
Ja, aber du kommst irgendwann an den Punkt, dass du gar nicht mehr weißt, was kannst du eigentlich noch essen, was darfst du noch essen. Ich esse zum Beispiel sehr gerne Ananas und ich esse gerne Bananen. Ich werde aber jetzt ganz unruhig.
Ganz genau, da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang. Die Verantwortung kann nicht allein auf uns Verbraucherinnen und Verbrauchern liegen. Wir brauchen da klare Richtlinien. Wir brauchen da in diesem Siegeldschungel, den Herr Kreiser eben so schön ansprach, wir brauchen da Klarheit. Es gibt ja Alternativen. Es gibt Bio-Ananas und Fairtrade-Ananas, die toll angebaut sind. Ich war auf solchen Plantagen und man sieht den Unterschied, wo hauptsächlich oder ausschließlich Solarenergie genutzt wird, wo keine Plastikfolien genutzt werden, wo andere Pestizide oder weniger schädliche genutzt werden. Das ist alles möglich, wo auch vor allem die Arbeiter vor Ort faire Lohne bekommen. Das ist ja unfassbar, unter welchen Bedingungen die dort arbeiten müssen. Das ist alles möglich, kostet natürlich etwas mehr. Also man muss auch den Willen haben, diesen fairen und biologischen Anbau bezahlen zu wollen. Aber ich finde, diese Alternativen gibt es und da müssen wir eben selbst auch dann zugreifen.
Frau Nölting, Sie haben eine schöne Brücke geschlagen. Dankeschön dafür zu dem, was Herr Kreiser vorhin auch schon angesprochen hat. Sie sagen ja, Herr Kreiser, ohne Naturschutz werden wir das Klima nicht retten können. Und deshalb gibt es das Projekt Franz. Bedeutet für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft. Wer macht da mit und wo setzen Sie an?
Das Franz-Projekt ist letztlich eine Initiative der Michael-Otto-Stiftung und ganz wichtiger Akteur ist der Deutsche Bauernverband, aber auch das NABU-Institut, ein NABU-Institut in Schleswig-Holstein und letztlich damit auch der NABU. Es geht darum, in der konventionellen Landwirtschaft auszuprobieren, was kann zum Beispiel Vögeln wie dem Rebhuhn oder den Insekten helfen und wie wirkt sich das auch auf die Geldbörse, auf das Betriebsergebnis des Betriebes aus und wie müsste sich die Agrarförderpolitik ändern, damit das auch nicht nur in den 10 Franz-Modellbetrieben, die über ganz Deutschland verteilt sind, passiert, sondern flächendeckend umgesetzt werden. Also das ist ein ganz spannendes Projekt, was jetzt so die ersten Zwischenergebnisse liefert, wo man zum Beispiel sieht, kann man im Getreidefeld kleine Fenster oder große Fenster für die Feldlerche unbearbeitet lassen. Kann man im Kiebitz Platz schaffen, kann man im Grünland wenigstens an Teilflächen einfach weniger mähen. Also so zum Teil ganz praktische, einfache Dinge, die natürlich auf die Produktion gehen und die praktisch umgesetzt werden müssen. Und das wird wissenschaftlich begleitet, sowohl was macht das für die Artenvielfalt, was macht das für das Betriebsergebnis. Und dann, und da hoffen wir jetzt drauf, weil das steht in den nächsten Monaten an, wenn die Bundesländer und die Bundesregierung entscheiden, wie wird dieses riesige europäische Agrarsubventionsgeld verteilt an die Betriebe, bekommt man jetzt mehr Geld, wenn man so ein Feldleichenfenster anlegt oder bekommt man Geld, wenn man zum Beispiel 18 Meter breite Feldvogelstreifen im Getreide schafft, damit das Rebhuhn da ohne Probleme seine Küken ausführen kann, um Nahrung zu suchen, oder lohnt sich das eben nicht? Und das sind die wichtigen Stellschrauben, die jetzt passieren müssen. Und da ist dieses Franz-Projekt ein wichtiges Pilotprojekt. Es ist aber wirklich ein Forschungsprojekt eigentlich, ja. Und es ist nicht die Lösung bereits für die Artenvielfalt in der Fläche.
Annette Tiergarten ruft uns an aus Rheinland-Pfalz. Guten Morgen.
Guten Morgen. Erstmal vielen Dank für Ihre Sendung. Ist wieder total interessant und vor allem jetzt hat der Herr, ich weiß den Namen,
Kreiser.
Ja. Was gesagt, wo ich direkt was zu fragen möchte, wenn ich darf. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was ich geschrieben hatte, aber darf ich das trotzdem?
Sehr gerne, ja, dafür sind wir da.
Da wollte ich einfach mal fragen, ist nicht das, was wir jetzt als konventionelle Landwirtschaft bezeichnen, ist das nicht eigentlich inzwischen eine industrielle Landwirtschaft und ist nicht das Konventionelle eigentlich das Ökologische früher gewesen? Weil ich habe immer das Gefühl, da wird so ein bisschen was verdreht, weil irgendwie heutzutage ist es ja so, dass diese angebliche konventionelle Landwirtschaft, die die lässt keine Blühstreifen mehr, was früher ja ganz normal gewesen ist. Da wird ja alles weggemacht. Dann wollen sie sich hinterher die Blühstreifen wieder bezahlen lassen. Aber früher war das doch ganz normal, dass da immer noch irgendwas war und dass Hecken dazwischen waren. Und inzwischen ist das irgendwie so verdreht, habe ich das Gefühl, weil das, was ganz früher hat man ja auch ökologisch gelandwirtschaftet und das ging ja auch. Also ist jetzt meine Frage.
Herr Kreiser.
Nee. Es hat sich wahnsinnig viel verändert in der Landwirtschaft technisch. Niemand will ernsthaft zum Pferdepflug oder sowas zurück, natürlich. Der Markt hat sich verändert, die Ansprüche der Verbraucher. Es ist schwer, da sozusagen Referenzzeitpunkte in der Vergangenheit zu finden. Aber es ist klar, in den 50er Jahren zum Beispiel, da hatten wir unglaubliche Biodiversität im ländlichen Raum. Und seitdem haben wir ein Viertel unserer Vögel verloren, gerade auch durch die Veränderungen der Landwirtschaft. Und jetzt hat man sozusagen ökologische Landwirtschaft mit einem spezifischen Siegel und einem EU-weiten Standard. Und alles andere nennt man jetzt einfach konventionell, auch wenn das nichts mit der Landwirtschaft zu tun hat, die in den 50er Jahren oder vor 150 Jahren betrieben wurde. Ich glaube, wir müssen letztlich in jeder Art von Landwirtschaft Wege finden, wie wir naturverträglich und klimaneutral werden können. Biolandwirtschaft werden wir nicht auf 100% der Fläche in absehbarer Zeit bekommen. Deswegen muss auch die nicht ökologische, nenne ich sie mal, Landwirtschaft was tun. Und die kann auch was tun, wenn es sich lohnt und wenn es geregelt ist.
Und die kann ja auch trotzdem industriell sein. Also man kann ja ganz tollen Ökolandbau mit der Industrie zusammenführen. Also deswegen finde ich diesen industrielle Landwirtschaft-Begriff, das passt es eben nicht, sondern es geht genau um den Unterschied, den Herr Kreiser gerade genannt hat.
Es geht auch nicht unbedingt darum, dass kleine Betriebe immer besser sind als große Betriebe. Ja. Es kommt eher auf die Größe der Felder an zum Beispiel.
Frau Tiergarten, jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit, zu Ihrem eigentlichen Punkt zu kommen. Jetzt muss es schnell gehen. Frau Tiergarten ist nicht mehr da. Dann machen wir den Sack so ganz langsam zu. Herr Kreiser, denn mein Lieblingssatz von Ihnen heißt, ohne Naturschutz werden wir das Klima nicht retten können. Das ist ja, deshalb ist das Projekt Franz entstanden. Sie sagen aber auch, die Natur ist unsere beste Verbündete gegen den Klimawandel. Wie können wir die Natur freundlich stimmen, damit sie unsere Verbündete bleibt?
Ja, im Prinzip dadurch, dass wir uns für die Biodiversität einsetzen, dass wir gucken, wir können natürlich gucken, welche Lebensräume sind besonders dringend zu schützen. Vielleicht das sind auch die besonders viel Kohlenstoff binden können. Wir werden ein EU-Gesetz bekommen, zum Glück in den nächsten Jahren, was uns zwingen wird, besonders klimarelevante Ökosysteme zu renaturieren, weil so viel schon kaputt ist in Deutschland. Da geht es ja nicht darum, nur noch Erhaltenes zu schützen, sondern auch Kaputtes zu reparieren. Und das sind dann Gebiete, die auch uns helfen, Treibhausgase zu binden. Aber die Natur hilft uns auch, Überschwemmungen zu verhindern, wenn wir den Flüssen wieder mehr Raum geben. Die Wälder können mehr Wasser halten und uns gegen Dürren versichern, wenn wir ihnen mehr Totholz in den Wäldern belassen. Das heißt, die Natur tut Freihaus ganz, ganz viel für unser Klima, wenn wir sie nur lassen, wenn wir die Artenvielfalt schützen. Und das können wir vor Ort anfangen, kann jeder vor Ort anfangen. In vielen Gruppen kann man sich engagieren. Aber letztlich trägt man dazu auch bei, dass auf der ganzen Welt etwas passiert, weil wir zum Beispiel auch mit ganz vielen Organisationen vor Ort in anderen Ländern zusammenarbeiten, die ihrerseits Natur und Klima schützen. Mhm. Also die Möglichkeiten sind gigantisch eigentlich.
Frau Emde, Sie engagieren sich für Nepada Wildlife, für Ihren eigenen Verein, den wir dem Nebelparder zu verdanken haben, von dem Sie vorhin erzählt haben. Was haben die wilden Tiere davon, dass es Ihren Verein gibt?
Also das ist einmal die Artenschutzarbeit vor Ort wirklich. Also wir unterstützen kleinere Umweltschutzorganisationen weltweit, die solche Projekte fortführen, die eben zum Beispiel durch Wissenstransfer davon profitieren können, wenn wir vor Ort sind und Capacity-Bildung durchführen, aber natürlich auch durch Spenden, die wir sammeln und Equipment, das wir zur Verfügung stellen. Aber uns ist es eben ganz wichtig, vor Ort die Einheimischen zu kräftigen und denen die Möglichkeiten zu bieten, dass sie ihre tolle Arbeit vor Ort weiter durchführen können. Es bringt nichts, wenn wir jetzt als deutsche Organisation dahin kommen und irgendwie sagen, wir wollen jetzt eure Tiere retten. Das muss schon auf einer nachhaltigen Ebene passieren. Aber was mir eben auch ganz wichtig ist, ist die Aufklärungsarbeit, die Bildungsarbeit hier in Deutschland. Also ich nehme eben dieses Wissen aus den Ländern mit und daraus designen wir hier quasi Unterrichtsstunden mit Kindern und Jugendlichen, wo wir eben erklären, was der Orang-Utan oder das Faultier in Costa Rica mit uns hier zu tun hat und was wir dagegen tun können und natürlich auch den Blick vor die eigene Haustür.
Marcel Lange fragt am Schluss, wie bleiben Ihre Gäste bei den vielen demotivierenden Erkenntnissen zuversichtlich? Ich finde, Sie haben eigentlich beide 2 Stunden lang die Antwort darauf gegeben. Frau Emde, ganz kurz, 10 Sekunden, was macht Sie zuversichtlich?
Wenn ich in so einem Regenwald stehe und ein Orang-Utan-Weibchen dabei zuschaue, wie sie ihr Nest baut und merke, wie es sich lohnt, für diese wunderbaren Tiere zu kämpfen.
Ich danke Ihnen sehr, Hanna Emde und Konstantin Kaiser, dass Sie sich heute 2 Stunden lang Zeit genommen haben fürs Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen und sich eingebracht haben mit Anregungen, Anstößen und Tipps und wünsche Ihnen einen guten Neujahrsstart mit Deutschlandfunk Kultur.